Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Guten Morgen. Gibt es jemanden heute, der das erste Mal unter uns ist? Ja, herzlich willkommen. Schön. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben, wie wir von Daniel schon gehört haben, haben wir angefangen, eine Predigtreihe zu starten. Die wird uns auch länger beschäftigen, um das Thema Gemeinde. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Lebendige Gemeinde, was heißt das, lebendig zu sein, eine lebendige Gemeinde zu sein? Eine Gemeinde, wo Gott wohnt, wo er sich wohlfühlt, wo er zu Hause ist, wie immer man das formulieren möchte, wo er verherrlicht wird. Und wir haben ja ein Ziel, oder ich hoffe, es ist Gottes Ziel mit uns, aber wir haben das so ein bisschen definiert, dass wir ein Ort sein wollen hier, wo Gott verherrlicht wird, indem wir auf Jesus hören und nach seinem Wort handeln oder das tun, was er sagt. Das ist eigentlich so das Ziel. Ich denke, das ist nicht nur das Ziel von Gemeinde, unserer Gemeinde, aber es ist das Lebensmotto eigentlich eines Christen, oder nicht? Dass Gott durch uns verherrlicht wird, und das kann geschehen und soll geschehen und wird geschehen, indem wir auf Jesus hören, auf sein Wort hören und danach tun. Wenn uns das gelingt, und das gelingt uns nur mit Gottes Hilfe, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Dann entsteht etwas, Leben. Dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und das ist so ein bisschen das, wohin wir steuern wollen. Und das ist natürlich ein Prozess. Und wir haben uns zur Hilfe ein Buch genommen, das heißt Die lebendige Gemeinde. Und das soll so ein bisschen ein roter Leitfaden sein für uns, um uns anhand, es gibt ja verschiedene Bilder über die Gemeinde in der Bibel, wie zum Beispiel das Haus, was wir gerade gesungen haben, aber auch der Leib ist ein Bild für die Gemeinde. Und in diesem Buch beschreibt er das als die Gemeinde, ein lebendiger Leib, der besteht erstmal aus Knochen. Ja, das ist so das Grundgerüst. Und wir haben, vor zwei Wochen war ich hier und habe über das Thema gesprochen, wer baut eigentlich Gemeinde? Wer ist der entscheidende Faktor? Wer ist der Boss? Wer ist der Chef? Wenn wir so wollen. Und da haben wir über welchen Text uns Gedanken gemacht. Weiß das noch jemand? Matthäus 16. Matthäus 16, Vers. Jetzt wird schwierig. 18, ja? 16, 18, also der Text, wo Jesus davon spricht, dass er seine Gemeinde baut und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also, wer baut Gemeinde? Jesus baut Gemeinde. Und kommt er zum Ziel? Definitiv. Die Frage ist nur, sind wir mit hineingenommen oder sind wir eins mit dem, was Jesus baut? Deswegen diese Frage, Jesus baut Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Denn was wir bauen, ohne Jesus, wird wie viel Bestand haben? Nichts, null. Ja, wenn der Herr das Haus nicht baut, heißt es im Psalm, dann bauen wir umsonst. Oder ohne ihn können wir, da sind wir bei Johannes 15,5, ohne ihn können wir wie viel tun? Nichts. Das heißt, unser Ziel sollte es sein, mit Gottes Hilfe, dass wir so dicht und so nah an das herankommen, was Jesus baut. Und dazu haben wir was mitbekommen? Eine Bauanleitung. Wo finden wir die? Im Wort Gottes. Und das gilt es zu entdecken. Und wir haben so ein Vers, den wir oft, wenn jetzt neue Gemeindeglieder bei uns aufgenommen werden, haben wir so einen Vers, der oft zitiert wird. Der passt aber auch sehr gut in so ein Thema, was Gemeinde betrifft. In 1. Korinther 4 heißt es in Vers 1 und 2, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Die Gemeinde ist so ein Geheimnis. Spannend und sehr vielfältig mit all den Herausforderungen. Und dann heißt es weiter, da geht es um den Haushalter. Wir sind Diener, wir sind Haushalter. Und dann heißt es in Vers 2, im Übrigen wird von uns, von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das sollte unser Herzensanliegen sein. Dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, treu damit umgehen. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere. Das heißt, wir sind in der Verantwortung, als gute Haushalter mit dem umzugehen, was Gott uns anvertraut hat. Richtig? Und das sollte unser Ziel sein. Und da haben wir noch viel zu lernen. Das ist so, da wollen wir ganz ehrlich sein. Die Arche Hannover ist nicht der Himmel auf Erden. Habt ihr bestimmt schon festgestellt, schon die ja schon ein bisschen länger in der Gemeinde seid. Aber das ist so, es wird immer auch so sein. Es wird immer Baustelle sein, es wird immer mit Herausforderungen zu tun haben, es wird mit Schwierigkeiten zu tun haben. Aber wir dürfen eins immer wissen, dass die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Gottes nicht überwinden. Sie wird siegen, weil Jesus der Sieger ist. Er hat sich eine Braut erkauft und er wird sie fleckenlos und ohne Runzeln eines Tages zu sich führen. Das ist die Hoffnung, die ich habe, auch bei all den Herausforderungen, bei all den Schwierigkeiten, was Gemeindeleben beinhaltet, dass ich weiß, dass Jesus zum Ziel kommt. Und das gibt mir Mut, ganz persönlich, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu sagen, ach Gemeinde, ich habe es alleine viel einfacher. Da gibt es nicht so viel Stress. Und wenn ich einen Gottesdienst baue, dann kann ich auch online mir anschauen. Aber da geht uns so viel verloren und das ist definitiv nicht Plan Gottes. Unser Thema heute Morgen, und das war jetzt nur der Einstieg, und da möchte ich einen Vers lesen aus Habakuk, Kapitel 2. Ihr braucht das nicht suchen, das dauert vielleicht für manche ein bisschen länger, den zu finden, weil das ist ein kleiner Prophet im Alten Testament. Habakuk, Kapitel 2, Vers 14. Das soll uns so ein bisschen auf die Spur bringen. Wir sprechen ja vom Knochenbau. Das heißt, was sind so Eckpfeiler, was sind so die wichtigen Basisthemen für die Gemeinde, die wirklich feststehen müssen, die ja wie so eine Säule reingerammt wird in den Boden. Und eine dieser Säulen, dieses Knochenbaus wollen wir uns heute anschauen. In Kapitel 2, Habakuk, Vers 14, da heißt es folgendermaßen: Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Was für eine herrliche Aussage. Es wird ein Tag kommen, wo die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes die Erde erfüllen wird, so wie das Wasser den Meeresgrund bedecken wird. Worauf ist das hier bezogen? Es ist auf das tausendjährige Reich bezogen. Aber worum es mir heute geht, ist, das Thema, was heute ansteht, ist eine hohe Sicht von Gott zu haben. Das brauchen wir. Wenn wir über Gemeindearbeit nachdenken, mit all den Herausforderungen, brauchen wir eine gesunde, große Sicht von Gott. Und in dem Buch wird das so ein bisschen beschrieben, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Gott immer mehr zum Mittel, zum Zweck wird. Er ist für mich da. Er muss meine Bedürfnisse befriedigen und mir helfen. Und ich gehe nur in den Gottesdienst, damit er mir hilft. Ist das wirklich so? Oder geht es eigentlich eher darum, wenn wir zusammenkommen, dass Gott groß wird, dass er verherrlicht wird, dass er in den Mittelpunkt kommt. Und wenn er das tut, dann entsteht etwas, nämlich Heilung, Bewegung, Veränderung und nicht umgekehrt. Aber heute wird viel in Gemeinden so gedacht, was kann Gott mir geben? Und das, glaube ich, geht am Ziel vorbei. Sondern es geht in der Bibel immer darum, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und das ist ja auch unser Motto, unser Ziel, dass Gott groß wird. Und dazu, damit Gott groß wird, brauchen wir eine große Sicht von ihm. Wer er ist, im Jeremia zum Beispiel, was sagt der Töpfer oder der Ton zu dem Töpfer, was machst du da? Wir haben nicht das Recht, Gott vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Er ist Gott. Wir sind der Ton. Er ist der Töpfer. Und wisst ihr, es gibt viele Beispiele im Alten Testament auch, wo diese Herrlichkeit verschwindet. Zum Beispiel in Hesekiel, Kapitel 10, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, wo Gott sich zurückzieht aus seinem Tempel, aus der Stadt Jerusalem. Die Herrlichkeit Gottes geht aus dem Zentrum heraus. Das Schöne ist, in Kapitel 43 kommt er wieder zurück in den Tempel. Aber wie schrecklich ist es, wenn Gott sich zurückzieht aus seiner Gemeinde? Das ist ein furchtbarer Gedanke eigentlich, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine große Sicht von Gott haben, eine richtige Perspektive von Gott haben. Und darum geht es uns heute Morgen, dass wir das uns ein bisschen mehr verdeutlichen, dass es mehr um ihn geht als um uns. Das heißt, wenn Jesus, wenn Gott in den Mittelpunkt kommt, wenn er groß wird, dann entsteht Veränderung in unserem Herzen. Und das ist das Ziel, glaube ich, des Gottesdienstes. Und ich möchte euch ein paar Texte mit hineinnehmen, wo ich das versuchen werde, so ein bisschen zu verdeutlichen. In 1. Korinther 10, 31 heißt es zum Beispiel, dass alles, was wir tun, sei es Essen oder Trinken, was so die Basis ist unseres Lebens, das tun wir alle, soll zu wessen Ehre geschehen? Zu Gottes Ehre geschehen. Also alles, was wir tun, und das ist so das Wenigste, eigentlich so, Paulus nimmt so das Banalste eigentlich, das Essen. Ja, hätte ja auch was anderes nehmen können, aber das ist das, was wir jeden Tag tun. Wir essen und trinken. Das soll geschehen zur Ehre Gottes. Das heißt, alles, was wir tun, sollte dazu führen, dass Gott groß wird. Das ist schon spannend, oder? Und herausfordernd. Ich habe das mal irgendwann früher schon mal gesagt, wie esse ich eine Pizza zur Ehre Gottes? Schon ganz praktisch. Indem ich zum Beispiel danke, bevor ich es esse. Ja, wo ich Gott einfach mit hineinnehme in das ganz normale, alltägliche Leben. Das ist eigentlich, darum geht es ja eigentlich. Und das ist echt spannend und herausfordernd. Aber so formuliert Gottes Wort, dass alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Und das hat auch mit der Gemeinde zu tun. Klar, wenn wir hier zusammenkommen, soll Gott groß werden, soll er geehrt werden, er im Mittelpunkt stehen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes eigentlich im Gemeindeleben. Und ich möchte jetzt einen Text mit euch beteiligen. Ich habe heute ein paar Texte mit dabei. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von thematischen Predigten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme lieber einen Text und den beleuchte ich. Aber da wir jetzt diese Themenreihe machen, werden wir uns einige Texte anschauen. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen in Matthäus 17. Den kennt ihr sehr gut. Setze ich jetzt mal voraus. Um das nochmal zu verdeutlichen, dieses Thema, dass es geht um Jesus, es geht um Gott, es geht um das, was er sagt, ist wichtiger als das, was wir sagen. Ja, das führt uns zu diesem Gedanken, dass er groß wird. In Matthäus 17, ich lese euch mal die ersten 5 Verse vor. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Tolle Idee. Ich komme gleich drauf, wie das so zusammenhängt. Und als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger, Vers 6, das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Das ist eine interessante Begebenheit, oder? Wäre nicht gerne auch dabei gewesen von uns. Da wird der Vorhang ein Stück weit geöffnet und Jesus, der Menschensohn, wird gezeigt in seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die er verlassen hatte, wird plötzlich, dieser Vorhang wird geöffnet und man sieht, wer er wirklich ist. Und die Reaktion der Jünger, boah, ist gut, dass wir hier sind. In Markus 9 könnt ihr nachlesen, dass Petrus
sagte, weil er nicht genau wusste, wie er auf diese Situation reagieren sollte. Also er sprach etwas, wo er gar nicht wusste, was er sagt. Weil er so überwältigt war von dem Ereignis. Aber schauen wir mal genau hin. Was will uns dieser Text wirklich sagen? Das Entscheidende ist in Vers 5 am Ende. Aber Petrus sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Einmal, dass wir dabei sind, dieses Privileg. Das ist das eine. Das andere ist, er sagt, oh, Mose und Elia sind auch da. Lass uns Hütten bauen. Lass uns das einfrieren. Lass es uns behalten, dieses Ereignis. Und er setzt sozusagen eine Hütte für Jesus. Er setzt zumindest Jesus an erste Stelle, aber dann auch Elia und Mose. Und dann kommt das Urteil Gottes über das, was Petrus ein Stück weit initiiert hat. Und die Wolke überschattete ihn auch, während er redete und sagte, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Was ist hier die Botschaft in diesem Text? Die Botschaft im Text ist, es ist das Entscheidende in dieser Geschichte oder in diesem Ereignis ist Jesus. Nicht Mose, nicht Elia, nicht Petrus und Jakobus und Johannes, nicht das Ereignis an sich, denn sie sollten danach nicht davon reden. Erst später im Petrusbrief berichtet Petrus von diesem Ereignis. Jesus sagt, erzählt davon nicht. Was war das Entscheidende? Das Entscheidende war, dass sie lernen sollten, es geht immer um Jesus. Er ist das Zentrum. Und nicht nur das, sondern auf ihn sollen wir hören. Das ist das Entscheidende. Was Jesus sagt, das ist das Entscheidende. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, sind wir ehrlich, oder? Ich will das mal ganz praktisch machen. Wenn es darum geht, dass Gott die Ehre bekommt, dass er groß wird in der Gemeinde. Wir werden auf dem Weg des Entdeckens, was Gemeinde beinhaltet, aus biblischer Sicht oder dass unsere Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinde wird, werden wir auf Themen stoßen, Lehrfragen, wo wir unterschiedlicher Meinung sein werden. Glaubt ihr das? Mit Sicherheit. Das erwarten wir. Ja, wir haben alle unterschiedliche Sichtweisen von verschiedenen Dingen, Lehrfragen in der Bibel. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Dass wir alle unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Sichtweisen haben von Gemeinde oder auch von Themen der Gemeinde, ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und was ist da das entscheidende Kriterium? Ist das entscheidende Kriterium, was du sagst oder ich sage oder Wolfgang sagt oder Alex sagt? Was wird das Entscheidende sein? Dass wir auf Jesus hören. Ja, dass wir auf Jesus hören. Und dass wir, wenn wir an solche unterschiedlichen Sichtweisen in der Gemeinde herantreten, immer im Fokus was haben? Jesus und seine Herrlichkeit. Das wird das Entscheidende sein. Ansonsten kann es sehr schnell zu Konfrontationen führen. Das Potenzial ist definitiv hier vorhanden. In jedem von uns. Das heißt, wenn wir sagen, dass Jesus, die Herrlichkeit Gottes und Jesus im Mittelpunkt stehen sollen und dass er groß wird und dass er geehrt wird, dann haben wir die Verantwortung zu fragen, wie er die Dinge sieht. Und das führt uns zusammen. Und er wird groß. Das ist immer ein Prozess. Aber entscheidend ist, wie gehen wir in diesen Prozess hinein? Welche Haltung nehme ich ein? Ja, wir haben letzte Woche hat Markus hier gepredigt und hat über den Text aus Philipper 2 gesprochen. Da werden viele positive Eigenschaften in Verse 1 bis 4 genannt über die Gemeinde in Philippi und dann macht meine Freude völlig, dass ihr was seid? Eines Sinnes. Und wisst ihr, wie das man übersetzt, dass wir einen Gedanken denken? Das ist das, was dahinter steckt. Ja, dass es wichtig ist, dass gerade in den Grundsatzfragen des christlichen Glaubens zum Beispiel, auch der Gemeinde, dass wir da eine Einheit bilden. Und die werden wir nur erreichen, Wenn wir fragen, was sagt das Wort Gottes? Und das ist ja das, was es beinhaltet. Gott hat seinen Willen uns offenbart in seinem Wort. Das heißt, wenn wir nicht genau wissen, so wie Petrus in der Situation, er hat einfach nur geredet. Er wusste gar nicht so richtig, was er sagt. Das hilft uns nicht, oder? Sondern es wird uns nur helfen, wenn wir fragen, wie sieht Jesus das? Was sagt Gottes Wort über diesen Bereich, diese Frage, die wir haben? Und dass wir dann uns finden auf dieser Suche nach der Wahrheit, das wird uns zusammenführen und nicht auseinander. Das ist jetzt so ganz praktisch, das ist jetzt nur ein Thema. Aber das ist so wichtig, das beinhaltet das, wenn wir sagen, dass wir eine Gemeinde sein wollen, wo Gottes Herrlichkeit wohnt, wo er sichtbar wird, wo er groß wird, dann wird das nur geschehen, indem wir so herangehen, dass wir fragen, was Jesus denkt. Und wie er das sieht und wie das Wort Gottes uns das offenbart und dass wir dann gemeinschaftlich das erarbeiten und entdecken und das führt uns zusammen und dann wird Jesus groß. Ansonsten können wir auch sehr schnell im Chaos enden. Versteht ihr, was ich meine? Das ist also ganz praktisch. Es ist ganz praktisch, wenn wir sagen, dass Jesus groß werden soll, dann hat das zur Folge, dass wir immer danach streben sollten, zu fragen, wie siehst du das, Jesus? Was sagt das Wort Gottes darüber aus? Und das sollte unser Denken, unsere Haltung, unser Herz prägen. Und wenn es das tut, dann sind wir auf einem guten Weg. Da bin ich von überzeugt. Was zur Aussage führt, wir wollen alles von Gott erwarten und ihn im Zentrum wissen. Das nennt die Bibel Haupt sein. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir wollen alles von Jesus erwarten und ihn im Zentrum wissen. Wenn das geschieht, dann sind wir auf einem guten Weg. Ich habe das mal in der Freizeit, letztes Jahr waren wir auf einer Freizeit, habe ich mal diesen Satz, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, aber Gottes Werk getan, also Gottes Werk in dem Fall die Gemeinde, getan auf Gottes Weg, das ist dieser Prozess, bringt immer Gottes Segen. Gottes Werk getan auf Gottes Weg, also in diesen Prozess uns hineinnehmen lassen, zu suchen und herauszufinden, was Gott über die Dinge denkt, wie er denkt, führt immer zu Gottes Segen. Ist eigentlich so einfach, oder? Und doch so kompliziert. Das Komplizierte ist nicht, was Gott betrifft. Wisst ihr, wo das Komplizierte ist? Hier. Das ist das Komplizierte an uns. Wir sind kompliziert. Wir machen es schwer. Und bringen die Dinge durcheinander. Weil im Philipper heißt es, nicht jeder soll auf das Seine schauen, sondern auf das des anderen, den anderen höher achten als sich selbst. Das ist das Schwierige. Das ist die Herausforderung. Zu sagen, lasst uns forschen, lasst uns nicht kämpfen gegeneinander, Meinung gegen Meinung, sondern lasst uns forschen und herausfinden, wie Gott die Dinge sieht. Wir wollen sehen, wie er das sieht. Das ist das Entscheidende. William Carey, der Gründer der modernen Mission, hat mal gesagt, erwarte Großes von Gott und versuche Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott und versuche es umzusetzen. Lebe danach. Setze das um. Versuche Großes für Gott zu tun. Ich denke, das ist ein gutes Motto. Dass wir Großes von Gott erwarten und uns mit hineinnehmen lassen in diesen Prozess. Und wenn ihr die Geschichte von William Carey, ich denke, ihr kennt die Missionare, haben die meistens gelesen, das war damals Pflichtlektüre, glaube ich, bei uns zumindest, dass wir die lesen, was hat der Mann alles durchlebt? Mit wie vielen Schwierigkeiten musste er erleben? Er hat die Bibel übersetzt 10 Jahre in irgendeine Sprache in Indien. Und dann ist die ganze Druckerei mit all seinem Werk nach 10 Jahren abgebrannt. 10 Jahre Arbeit in Flammen aufgegangen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Gott wollte wohl eine bessere Übersetzung. Krass. Nicht erklärbar, oder? 10 Jahre, puff.
Er sagt, naja, Gott wollte wohl was Besseres haben.
Und hat sich wieder an die Arbeit gemacht. Er hat große Gedanken von Gott gehabt und er konnte das einordnen und konnte damit umgehen. Wisst ihr, das ist eine hohe Sicht von Gott zu haben, ist enorm wichtig. Und das führt uns zu anderen Texten, zum Beispiel in 1. Mose 6, wenn ihr mal diese Geschichte lest, das ist die Geschichte von Noah, wo Gott Gnade walten lässt über Noah und seine Familie und Gott gibt ihm so einen Auftrag, ja, bau eine Arche, habt ihr darüber schon mal jemals nachgedacht? Da gab es noch keinen Regen, es war kein Wasser und er soll ein Schiff bauen. Wisst ihr, wenn ich Noah gewesen wäre, hätte ich gesagt, Gott, ich habe da mal eine Frage. Wieso ein Schiff? Wofür ein Schiff? Wir sind doch hier auf dem Trockenen. Ich hätte eine Menge Fragen an Gott. Und Noah macht sich nach Bauplan des Gottes an die Arbeit und baut eine Arche, ein Schiff auf dem trockenen Land. Macht das Sinn? Bestimmt nicht. Aber er war gehorsam. Er hatte eine große Sicht von Gott. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und den setzt er um. Und nach 120 Jahren wissen wir, was geschah. Die Flut kam. Die Erde öffnete sich, der Himmel gab Regen und dann war es gut, eine Arche zu haben. Er hat Gott vertraut. Er hatte eine große Sicht von Gott und vertraut ihm, dass Gott keine Fehler macht. Gemeindebau wird gepflastert sein mit vielen, vielen Herausforderungen. Dessen müssen wir uns gewiss sein. 4. Mose, Kapitel 13. Das ist die Begebenheit, wo das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist und dann kamen sie zum verheißenen Land. Und dann haben sie was gemacht? Kundschafter, wie viele? 10? Gute Schätzung. Wie viele Stämme gibt es? 12. Gut. Da haben wir 12 Kundschafter. Die sind dann ins Land rein, haben das, ich glaube, 10 Tage waren die unterwegs. Und dann kamen sie zurück. Und dann haben die anderen alle gesagt, Mann, wie sieht's aus im Land? Ist das wirklich so toll? Was sagen die? Was haben die Kundschafter gesagt? Ja, du bist schon Schritt weit, Peter. Ja, genau, das ist der zweite Teil. Aber der erste Teil, machen wir den positiven Teil erstmal. Land ist wirklich schön. Das sind Trauben, die sind mega groß. Ein Land voll mit Milch und Honig fließt da und es ist herrlich, das Land. Das war die Botschaft, die sie erstmal zurückgebracht haben. Aber es gibt ein kleines Problem oder ein größeres. Da gibt es Inakita, das sind Riesen. Da sind wir wie kleine Heuschrecken. Das ist uneinnehmbar, das Land. Was war das Problem in dieser Begebenheit? Glaube, sie sahen die Riesen durch welche Augen? Durch ihre eigenen. Was hätten sie tun sollen? So wie Josua und Kaleb. Was haben die nämlich gesagt? Ja, das sind Riesen. Definitiv, die haben wir auch gesehen. Aber was haben wir noch? Wir haben einen großen Gott, der größer ist als diese Riesen. Sie betrachteten das Problem durch die Augen Gottes. Das war der Unterschied. Das ist Glauben. Glauben ist, die Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht, nicht wie wir Menschen es sehen. Wir Menschen sind ziemlich limitiert, ja, und geben auch sehr schnell auf. Aber Josua und Kaleb sagten, nein, mit Gottes Hilfe, er hat uns bis hierher geführt, nicht ohne Grund, und er wird uns auch dieses Land geben. Das hat er uns verheißen. Gott ist größer als diese Riesen. Leider hat die Mehrheit in dem Fall Recht bekommen und sie durften dann was? 40 Jahre durch die Wüste wandern. Nur Josua und Kaleb am Ende sind dann doch 40 Jahre später in das Land gekommen. Sie hatten ein großes Problem und einen kleinen Gott, so habe ich es formuliert, und Josua und Kaleb hatten einen großen Gott und ein kleines Problem. Das war der Unterschied. Und das ähnlich finden wir in 1. Samuel 17, 45, wo wir die Begebenheit finden von David und Goliath. Ist auch so eine krasse Geschichte, oder? Ein Hirtenjunge, schmächtig, klein, jung, der sollte die Rüstung von Saul anziehen und er sagt, damit kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Das ist viel zu groß. Ich nehme lieber ein paar Steine und meine Schleuder, das kenne ich. Und die ganze Volk stand da und Goliath schrie und sagt, komm, schick mir einen raus. Ich nehme es mit jedem auf. Und alle zuckten zusammen. Und dann kommt dieser kleine Hirtenjunge und sagt, wie, was macht der denn da? Der lästert den Namen des Herrn. Wer ist dieser Goliath? Und dann nimmt er und sagt zu Saul, ich gehe hin und ich kämpfe. Wie krass ist das denn? So ein kleiner Hirtenjunge, ein Jüngling, schmächtig vielleicht, zierlich. Und er tritt gegen diesen Soldaten an, mit diesem Riesenspeer. Und was sagt er dann? Ich komme im Namen des Herrn. Er hat eine große Sicht von Gott. Das führte dazu, dass er Großes für Gott tat, indem er in den Kampf zog und diesen Goliath besiegte. Das Problem war groß, riesig, aber sein Gott war größer. Das war die Botschaft in dieser Geschichte. Und das sehen wir überall in der Bibel, wo Menschen Gott vertrauen, wo Probleme da sind, wenn wir 2. Chroniker 20, 22, wo das Volk Israel in den Krieg ziehen sollte, dann machen sie etwas sehr Außergewöhnliches. Sie stellen die Sänger vor die Soldaten und die fangen an zu singen und anzubeten den Gott. Und was passiert? Wisst ihr die Geschichte? Das macht man normalerweise nicht, wenn man in den Krieg zieht, dass man die Sänger vorne wegschickt, oder? Die können mit ihren Geräten da nicht viel bewirken, wenn ihre Harfe spielen. Gott brachte sie durcheinander, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben. Der Feind. Anbetung. Ja. 2. Mose 14,14 sollten wir uns gut merken. Das ist ein sehr schöner Vers. Da sagt Gott, ich werde für euch kämpfen, streiten, je nach Übersetzung. Und ihr sollt was? Stille sein. Das ist so genial. Warum sage ich euch das alles? Ich sage es euch deswegen, weil ich glaube, dass in unserer Gemeinde es viele große Goliaths gibt. Viele große Herausforderungen. Und wir können den Kopf einziehen und sagen, lohnt sich das überhaupt? Wollen wir uns da überhaupt investieren? Was können wir schon bewegen? Gibt es Hoffnung? Was tun wir dann? Wir gucken aus unseren eigenen Augen die Situation und beurteilen sie. Was sollten wir viel besser tun? Wir sollten es sehen aus Gottes Perspektive. Und zu sagen, mit Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und es gibt kein Problem in der Gemeinde, was nicht lösbar wäre. Wenn wir Gott vertrauen, ihn einbeziehen, eine große, hohe Sicht von Gott haben und sagen, er kann es schaffen, mit ihm ist nichts unmöglich. Das hält mich sozusagen auf Kurs. In all dem Chaos. Auch in meinem persönlichen Chaos. Wir haben auch unseren Chaos. Auch unsere Herausforderungen, ganz persönlich. Und was uns hilft und helfen kann und hilft, ist eine große Sicht von Gott zu haben. Oder? Ja, so ein paar sind mit mir unterwegs. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Aber versteht ihr, deswegen versuche ich euch heute Morgen irgendwo das nahe zu bringen, dass es wichtig ist, dass wir eine große, hohe Sicht von Gott haben. Das ist so ein Eckpfeiler. Das heißt, alles, was in der Gemeinde passiert und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, werden nur gemeistert, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, wie auf den Herrn harren. Jesaja 40, 31. Die kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. Und sie laufen und werden nicht müde. Wollen wir das? Oh, ich bin so schnell müde. Was hilft? Auf den Herrn zu harren, große Sicht von Gott zu haben, alles von ihm zu erwarten und dafür zu ringen und zu beten und zu kämpfen, dass das geschieht. Und dann haben wir eine gute Basis für alle Herausforderungen in deinem persönlichen Leben, aber auch im Leben der Gemeinde, oder? Und das wünsche ich mir, wünsche ich euch, wünsche ich als Arche Hannover, dass wir das versuchen, mit Gottes Hilfe so zu sehen, dass wir immer wieder dahin kommen, zu fragen, Herr, wie siehst du das? bevor wir alle unsere Ideen daraus hauen, die alle gut gemeint sind, natürlich, dass wir zuerst beten und sagen, Herr, hilf uns, dass wir erkennen, was du möchtest. Und lass uns forschen. Lass uns ins Wort Gottes gehen und daran arbeiten. Und dann wird sich Gott offenbaren. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er leitet uns in alle Wahrheit. Johannes 17, 17. Sein Wort ist Wahrheit. Das heißt, wenn wir den Bauplan für dein Leben, aber auch für das Leben der Gemeinde finden willst, dann forsche in diesem Buch. Da hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen. Damit das gelingt, damit wir zu einer Gemeinde werden, wo Gott verherrlicht wird. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Das sind ein paar mehr. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und du kennst die Arche Hannover. Du weißt genau die Baustellen, du weißt genau die Herausforderungen. Du weißt, wo wir versagt haben und wo wir nicht auf dich geschaut haben, sondern auf die Probleme und unseren Kopf eingezogen haben oder passiv einfach die Dinge haben laufen lassen. Und ich bitte, dass du uns hilfst, wieder eine hohe, eine große Sicht von dir zu haben, dass wir Großes von dir erwarten, weil du ein großer Gott bist. Aber dass wir auch versuchen, mit Gottes Hilfe, mit deiner Hilfe auch Großes zu verwirklichen, dass wir das umsetzen und leben auch in der Gemeinde, dass du uns hilfst, auch dein Wort wieder neu zu forschen und auch in den Mittelpunkt zu bringen und dass wir diese Bauanleitung, die du gegeben hast, auch darin forschen und auch darin leben. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass wir Großes von dir erwarten dürfen. Danke, dass du am Kreuz, Herr Jesus, alles dafür getan hast, dass deine Braut vollkommen dargestellt wird. Auch unser ganz persönliches Leben. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.